Deutschlandfunk, Andruck.
Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur im Studio Katrin Stövesand. Ethnische Trennlinien auf dem Balkan. Darum wird es im ersten Buch gehen, das wir heute vorstellen. Der langjährige Korrespondent Cyril Stieger dokumentiert die Entwicklung in den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien. Danach geht es um die NS-Altlasten bei der Bundesanwaltschaft, recherchiert vom Historiker Friedrich Kiesling und vom Staatsrechtler Christoph Safferling. Die Männer jagten, die Frauen sammelten und kümmerten sich um den Nachwuchs. So die übliche Interpretation archäologischer Funde aus der Steinzeit. Die französische Frühhistorikerin Marilène Patou-Matisse hält das für eine Fehlinterpretation eben dieser Funde, die sich jedoch ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat. Und zum Schluss geht es um den rechtsextremen französischen Präsidentschaftskandidaten Éric Zemmour. Der Krieg im ehemaligen Jugoslawien ist wohl eines der aktuellsten und nahesten Beispiele dafür, wie weit vermeintlich ethnische Konflikte gehen können und wie unauflöslich sie manchmal scheinen. Mehr als 30 Jahre ist es jetzt her, dass Jugoslawien begann, auseinanderzufallen. 130.000 Tote, 4 Millionen Vertriebene, unzählige zerstörte Häuser, so die schreckliche Bilanz der Kriege in Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Kosovo. Auch heute geben Nationalisten in den meisten Balkanstaaten immer noch oder wieder den Ton an. Die Macht des Ethnischen heißt deshalb das Buch von Cyril Stieger. Er war von 1986 bis 2015 Balkankorrespondent der Neuen Zürcher Zeitung. Nun hat er die Orte noch einmal besucht, über die er unter anderem während der Kriege berichtete. Er hat mit zahlreichen Menschen gesprochen, immer mit der Frage, ob sich die ethnischen Trennlinien verfestigt haben oder ob sie vielleicht mit einer neuen Generation aufweichen. Dirk Auer mit den Einzelheiten.
Als Cyril Stieger 1994 in die zentralbosnische Kleinstadt Gornji Vakuf kam, bot sich ihm ein Bild der Verwüstung. Die meisten Häuser waren zerstört, auf den Straßen rosteten zerschossene Autos vor sich hin, die Bäume komplett verkohlt. Über ein Jahr lang hatten sich Bosniaken und bosnische Kroaten hier erbittert bekämpft. Die Front war quer durch das Zentrum verlaufen und hatte die Stadt ethnisch geteilt. 2 Monate nach Waffenstillstand waren nun die ersten Bewohner zurückgekehrt, die Cafés hatten wieder geöffnet und der Journalist Stieger machte eine verblüffende Beobachtung.
Menschen trafen sich an der Trennlinie. Sie sprachen miteinander, als ob nichts geschehen wäre. Sie ließen den Blick auf die andere Seite schweifen, die ihnen so vertraut war, die nun aber in weite Ferne gerückt war. Ein bosniakischer Soldat und ein kroatischer Zivilist, beide etwa 40 Jahre alt, begrüßten sich und sprachen miteinander. Sie hatten auf verschiedenen Seiten gekämpft und möglicherweise sogar aufeinander geschossen.
Es gehört zu den Stärken des Buchs, dass es immer wieder auch den Blick auf Verwirrendes und Widersprüchliches lenkt. Selbst wenn es dem Titel »Die Macht des Ethnischen« eigentlich zuwiderläuft. Aber oft sind die Dinge nicht so, wie sie auf den ersten Blick scheinen, auch nicht, als der Reporter 25 Jahre später die ehemaligen Kriegsschauplätze erneut aufsucht. Vordergründig geht das Leben schon längst wieder seinen ganz normalen Gang, auch in Gornji Vakuf.
Nichts deutet mehr auf die damalige Ruinenlandschaft hin. Nur diejenigen, die schon lange im Ort leben, wissen noch, wo die Frontlinie verlief. Doch die unsichtbare Trennlinie in den Köpfen ist nicht verschwunden. Wir leben hier, die anderen dort, sagen bosniakische wie kroatische Bewohner, auch Jüngere, die den Krieg nicht selbst erlebt haben.
Und genauso, berichtet Stieger, ist es in Vukovar, in Mostar oder Travnik. Allesamt Orte, wo das Zusammenleben früher gut war, die ethnischen Trennlinien seit dem Krieg aber besonders scharf gezogen sind. In Vukovar etwa haben Kroaten und Serben heute ihre je eigenen Cafés, Vereine, Kneipen und Parteien. Selbst der Schulunterricht findet an vielen Orten immer noch ethnisch getrennt statt, was, man glaubt es kaum, manche Bildungspolitiker auch noch als fortschrittlich verkaufen, darunter ein Schuldirektor in Bosnien.
Er sehe in den getrennten Schulklassen eine zivilisatorische Errungenschaft im Vergleich zu jugoslawischen Zeiten, als Muslime, Serben und Kroaten nach einem einheitlichen Lehrplan in Serbo-Kroatisch unterrichtet worden seien. Bosniaken, Kroaten und Serben, die drei konstitutiven Nationen von Bosnien-Herzegowina, könnten heute im Gegensatz zu früher ihre sprachliche und kulturelle Identität pflegen.
Flankiert und gefördert wird die ethnische Trennung durch einen vergifteten politischen Diskurs. So weigern sich nationalistische Politiker, Kriegsverbrechen anzuerkennen. Selbst international verurteilte Kriegsverbrecher werden nach wie vor als Helden verehrt, das Leid der anderen Volksgruppen komplett ausgeblendet. Gibt es Hoffnung, dass die Macht des Ethnischen eines Tages gebrochen werden kann? Im Schlusskapitel schildert Cyril Stieger seinen Besuch in der geteilten Stadt Mitrovica im Kosovo. In der internationalen Berichterstattung wird diese oft als Hotspot des serbisch-albanischen Konflikts dargestellt. Als Symbol der Trennung gilt dort die seit dem Krieg für den Autoverkehr geschlossene Brücke über den Fluss Ibar, die den serbischen Nordteil vom albanischen Südteil der Stadt trennt. Bei näherem Hinsehen wird das Bild jedoch differenzierter.
Einige hundert Meter flussabwärts, am Rande des eigentlichen Stadtzentrums, verbindet eine zweite Brücke die beiden Teile der Stadt. Über diese Brücke, die in manchen Berichten nicht einmal erwähnt wird, fließt der Verkehr rege und ungehindert ohne jegliche Kontrolle von der einen zur anderen Seite. Autos mit kosovarischen Nummernschildern fahren in den serbischen Norden, solche mit serbischen Kennzeichen in den albanischen Süden.
Denn jenseits der politischen Spannung gibt es einen durchaus regen Einkaufstourismus. Pragmatismus verdrängt Ideologie, schlussfolgert der Autor. Seine Analyse ist zwar alles andere als optimistisch, Cyril Stieger zeichnet ein düsteres, wenn auch leider durchaus realistisches Bild von den politischen Realitäten in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Gleichzeitig zeigt er immer wieder auf, wie die nationalistische Propaganda durch das pragmatische Alltagshandeln der Menschen durchbrochen wird. Es ist einfach nicht alles verschwunden, was die Menschen einst verband. Im Gegenteil, heißt es am Ende des Buches. Und darin liegt dann schließlich tatsächlich ein Stück berechtigte Hoffnung.
Dirk Auer besprach Cyril Stieger, die Macht des Ethnischen, sichtbare und unsichtbare Trennlinien auf dem Balkan. Im Rotpunkt Verlag erschienen, 224 Seiten, 24 Euro. In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Sicherheitsbehörden der Bundesrepublik ihre Anfangsjahre wissenschaftlich erforschen lassen. Die Arbeiten offenbarten, dass Personal und Ideen des Nationalsozialismus Einzug hielten in die Nachfolgeorganisationen, etwa beim Bundeskriminalamt, beim Verfassungsschutz, aber auch bei zahlreichen Ministerien. Die oberste Justiz hingegen hat sich lange einer Aufarbeitung entzogen. Nun ist mit dem Buch Staatsschutz im Kalten Krieg endlich die Geschichte der Bundesanwaltschaft erschienen. Peter Karstens hat sie für uns gelesen.
Bundesanwalt Wolfgang Frenkel hatte nach dem Krieg rasch wieder Karriere gemacht. Ein treuer Diener der jungen Bundesrepublik. Ein paar Jahre zuvor hatte Frenkel als ebenso treuer Diener des Hitler-Regimes für zahlreiche Todesurteile gesorgt. Der spätere Generalbundesanwalt führte Beschwerden gegen Urteile von Vorinstanzen, die er zu lasch fand. Ein gestohlener Mantel? Todeswürdig. Ein Hühnerdieb? Aufhängen. Ein junger Pole, der sich abfällig über Hitler geäußert hatte? Hinrichtung. Dutzende Male hatte er Erfolg. Tod statt Gefängnis. Bis 1962 kümmerte seine NS-Vergangenheit in Justizkreisen niemanden. Wohl auch, wie Friedrich Kiesling und Christoph Safferling anhand ihrer gründlichen Recherchen nachweisen, weil viele seiner elitären Kollegen bei der Bundesanwaltschaft ähnliche Lebensläufe hatten. 90% von ihnen hatten der NSDAP angehört, der braunen Justiz gedient. Noch 1974 waren 6 von 15 Bundesanwälten ehemalige der Hitlerpartei. Etliche waren in Verbrechen verwickelt. Mit Hingabe erarbeiteten sich die Spitzenjuristen ein erinnerungspolitisches Konstrukt, das ihre Schuld bagatellisierte. Im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess hatten die alliierten Ankläger noch gesagt, ihre deutschen Kollegen hätten
das Strafrecht pervertiert und wandelten es zu einem Instrument des Mordens, Folterns und Misshandelns von Tausenden von Deutschen und Angehörigen besetzter Staaten. Dem stimmte das Gericht zu und erklärte in seinem Urteil, der Dolch des Mörders war unter der Robe des Juristen verborgen.
Das sahen die Richter und Staatsanwälte anders. Auf einem Juristentag in Konstanz erklärte der Justizminister von NRW 1947,
der deutsche Richter in seiner Gesamtheit ist dem Dritten Reich intakt geblieben. Er hat nicht vor Hitler kapituliert. Diese Selbsteinschätzung hatte natürlich Auswirkungen auf die Ahndung von nationalsozialistischem Justizunrecht.
Schreiben die Autoren und belegen anhand zahlreicher biografischer Skizzen, welche Juristenelite sich ab 1949 bei der obersten Strafverfolgungsbehörde in Karlsruhe versammelte. Heinrich Schröers etwa hatte in Hamm zahlreiche Hochverratsprozesse geführt. Albin Kuhn forderte als Anklagevertreter beim Sondergericht Würzburg in oft nahezu belanglosen Fällen die Todesstrafe. Karl Seiter, ebenfalls kurze Zeit bei der Bundesanwaltschaft, hatte einem SS-Standgericht angehört, das in den letzten Apriltagen 1945 mehrere deutsche Soldaten wegen Fahnenflucht zum Tode verurteilte. Kiesling, Historiker an der Uni Bonn, und der Straf- und Völkerrechtler Safferling von der Uni Erlangen-Nürnberg haben für ihre herausragende Studie Staatsschutz im Kalten Krieg aber nicht nur Personalien nachgezeichnet, sondern historischen Hintergrund, Arbeitsweise und insbesondere die politische Ausrichtung der Generalbundesanwaltschaft ergründet. Umfangreich schildern sie das rigorose Vorgehen der Bundesanwälte gegen den Linksextremismus, der von der DDR mitgesteuert und alimentiert wurde. Hier waren die Karlsruher Strafverfolger gesellschaftlich nicht alleine.
Die politisch-gesellschaftlichen Debatten der frühen Bundesrepublik waren vor dem Hintergrund von Kaltem Krieg und Antikommunismus von einem Duktus des Unbedingten und des Kampfes zwischen Ost und West durchdrungen, der kaum einen Bereich des öffentlichen Lebens aussparte und der gerade in diesem Beschwören eines unversöhnlichen Gegensatzes gegenüber einem brutalen und kampfbereiten Osten Grundstrukturen der nationalsozialistischen Ideologie aufnahm.
So wurde der Düsseldorfer Kommunist Jupp Angenfort 1955 als Verbreiter der Schrift Auf dem Weg zum Kommunismus zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt. Er habe einen sozialistischen Staat aus der Bundesrepublik machen wollen. Auf der anderen Seite kamen Altnazis ungeschoren davon, die sich etwa um einen Staatssekretär aus Hitlers Propagandaministerium zum Umsturz sammelten. Auch die Gruppe Bund Deutscher Jugend, ein Zusammenschluss ehemaliger Wehrmachts- und SS-Angehöriger mit dem Ziel, die Republik wieder abzuschaffen, entkam juristischer Verfolgung durch die Bundesanwälte. Die Autoren schreiben dazu:
Die Bundesanwaltschaft war auf dem rechten Auge nicht blind, sie war es jedenfalls nicht vollständig. Von einer harten Hand der Justiz gegen rechts lässt sich allerdings nur in den wenigsten Fällen sprechen. Stattdessen fanden die Bundesanwälte immer wieder erstaunlich viele entlastende Momente. Das insgesamt zögerliche Vorgehen gegen rechts steht so im scharfen Kontrast zu der harten strafrechtlichen Verfolgung von Kommunisten in der frühen Bundesrepublik.
Während sich Gesellschaft und Staatsverständnis allmählich weiterentwickelten, blieben die Bundesanwälte zurück. Groß war deshalb ihre Enttäuschung, als 1962 die Spiegel-Affäre Empörung gegen die Ermittler in Karlsruhe auslöste und nicht etwa gegen die Presse. Dass die braunen Vergangenheiten und antikommunistische Traditionen Konsequenzen für den später entbrennenden Kampf gegen den RAF-Terror hatten, können die Autoren am Ende nur andeuten. Sie streifen ebenso die Frage, ob das Versagen der Strafverfolger im Zusammenhang mit dem rechtsterroristischen NSU vor 10 Jahren nicht auch ein Teil dieser Geschichte der Bundesanwaltschaft ist. Ihr Buch, hochinteressant, passagenweise schockierend und demaskierend, endet mit dem Jahr 1974. Da bleibt noch viel zu forschen.
Meint Peter Karstens über das Buch von Friedrich Kiesling und Christoph Safferling, Staatsschutz im Kalten Krieg. Die Bundesanwaltschaft zwischen NS-Vergangenheit, Spiegelaffäre und RAF. Im DTV erschienen, Umfang 608 Seiten, Preis 34 Euro. Die Rattenlinie, so hieß das erfolgreiche Buch des britischen Historikers Philip Sands über die Fluchtwege hochrangiger Nazis nach Argentinien und die freundliche Fluchthilfe der katholischen Kirche für die Kriegsverbrecher. Rattennest, so heißt nun das Buch des Lateinamerika-Experten Hannes Barmann über das Zielland Argentinien. Dabei ist besonders interessant, welche Rolle die Deutschen dort bereits vor dem Krieg einnehmen konnten und wie ein Teil von ihnen dann seinen Einfluss nutzte, um hunderte Nazi-Verbrecher ins Land zu holen. Ralf Gerstenberg hat das Buch gelesen.
Adolf Hitler sei geflohen, behauptete Josef Stalin 1945 auf der Potsdamer Konferenz. Man habe von ihm keinerlei sterbliche Überreste gefunden. Wahrscheinlich befinde er sich bereits in Spanien oder in Argentinien. Spanien wäre als mutmaßlicher Fluchtort für den deutschen Diktator leicht nachvollziehbar gewesen, herrschte dort doch sein Komplize Francisco Franco. Doch warum ausgerechnet Argentinien, fragt der Lateinamerika-Wissenschaftler Hannes Barmann in seinem Buch Rattennest und beantwortet die Frage mit einem Blick in die Geschichte des Landes, das nach Kriegsende Nazi-Größen wie Adolf Eichmann und Josef Mengele bei sich aufnahm. Er beginnt mit der Binnenkolonisation im 19. Jahrhundert, bei der die indigene Bevölkerung gewaltsam verdrängt, enteignet und umgesiedelt wurde. Die riesigen Anbauflächen für Weizen und Mais lockten Geschäftsleute, Exportfirmen und Bodenspekulanten. Deutsche waren frühzeitig bei der Landnahme beteiligt. Und sie brachten die argentinische Armee auf Zack, wie Hannes Barmann ausführt.
Ab 1907 übernahm Argentinien das preußische Exerzierreglement, die Felddienstordnung und das Artilleriereglement. Zum äußeren Zeichen des deutschen Einflusses führte die argentinische Armee die preußischen Uniformen ein und damit auch die berühmt-berüchtigte Pickelhaube. Hunderte argentinische Offiziere erhielten bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges eine Ausbildung in Deutschland. Die Mehrzahl von ihnen diente als aktive Offiziere in deutschen Regimentern.
Ein Foto belegt, dass auch der spätere Staatspräsident Juan Domingo Perón als junger Kadett unter die Pickelhaube gekommen war. Germanophile Offiziere stiegen fortan in höchste Ränge auf, sorgten dafür, dass ihre deutschen Kameraden nach dem Ersten Weltkrieg in Argentinien ihr Auskommen fanden und putschten sich 1930 an die Macht. Bereits am 7. August 1931 wurde eine Ortsgruppe der NSDAP in Buenos Aires gegründet. Volksgenossen wurden statistisch erfasst, deutsche Heimatvereine und Schulen auf Linie gebracht. Der zunehmende Einfluss der Nationalsozialisten verstärkte den sowieso schon vorhandenen Antisemitismus und spaltete die deutsche Community in Argentinien. Auf der einen Seite standen stramme Nazis, auf der anderen überzeugte Demokraten, unter ihnen viele Juden. Während des Zweiten Weltkrieges diente Argentinien den Nationalsozialisten unter anderem als Spionagezentrale in Südamerika. Nach Kriegsende bemühte sich Präsident Perón um politisch belastete deutsche Ingenieure und Wissenschaftler, die helfen sollten, das Land zu modernisieren. Doch auch Nazi-Funktionäre und Kriegsverbrecher seien ungehindert ins Land gekommen, erläutert Hannes Barmann.
Präsident Perón hatte seine Rechtfertigung dafür. In Nürnberg geschah damals etwas, was ich persönlich als Schande und eine finstere Lektion für die Zukunft der Menschheit ansah, kommentierte er die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse. Wer Deutschland nach Kriegsende illegal verlassen wollte, kannte nach Schließung der Fluchtwege über Skandinavien nur noch eine Richtung, gen Süden.
Die sogenannte Rattenlinie verlief in der Regel über Südtirol und Italien nach Argentinien. Über die Schweiz kamen fliehende Nazis per Direktflug nach Buenos Aires. Ihre falschen Pässe und Identitäten bekamen sie unterwegs von willigen Helfern. Der ehemalige SS-Hauptsturmführer und Deutsch-Argentinier Horst Carlos Fuldner organisierte mit Unterstützung von Juan Domingo Perón die Ausreise seiner Gesinnungsgenossen geradezu generalstabsmäßig. Sogar der Vatikan konnte als Fluchthelfer gewonnen werden. Dank der Unterstützung vom Heiligen Stuhl gelangten zum Beispiel Adolf Eichmann und die KZ-Kommandanten Eduard Roschmann und Franz Stangl nach Argentinien. Ungestraft für ihre Taten und bar jeglicher Reue lebten diese Männer als angesehene Mitglieder der argentinischen Gesellschaft, bekleideten Ämter, gründeten Geschäfte und Zeitungen, in denen sie ihre menschenverachtende Ideologie verbreiteten. Dass der Titel »Rattennest« keineswegs zu drastisch gewählt ist, zeigt ein Beispiel, das Hannes Barmann an den Anfang seines Buches gestellt hat. 1965 lernte die argentinische Schauspielerin Norma Alejandro in der Provinz Córdoba ein deutsches Ehepaar kennen.
Sie kamen ins Gespräch und stellten fest, dass sie das Interesse an Blumen und Büchern verband. Beim Abendessen rezitierte der Ehemann Gedichte von Schiller. Seine Frau spielte Schubert auf der Geige. Stolz zeigte das deutsche Paar der Besucherin seinen wertvollsten Besitz, eine rare Goethe-Gesamtausgabe aus dem Jahr 1850, gebunden in matt schimmerndes Leder. Neugierig fragte Norma Alejandro, woraus denn dieser Einband sei. Ihre Gastgeberin antwortete, es ist Judenhaut. Mein Mann war Offizier in einem Konzentrationslager in Polen.
In seinem Buch »Rattennest« zeigt Hannes Barmann, wie und warum Argentinien zum Fluchtpunkt für Nazi-Verbrecher wurde. In knappen Kapiteln mit illustrierendem Bildmaterial gelingt es ihm, historische Entwicklungen und politische Zusammenhänge herauszuarbeiten und so diffus Bekanntes detailreich zu konkretisieren. Barmanns Sinn fürs Prägnante und Aussagekräftige ist es zu verdanken, dass die Fülle an Fakten sich zu einem Text fügt, dessen Titel nicht nur an einen Thriller erinnert, sondern der auch ebenso spannend zu lesen ist.
Das Resümee von Ralf Gerstenberg über Hannes Barmanns Buch Rattennest, Argentinien und die Nazis. Im Christoph Links Verlag erschienen, 270 Seiten, kosten 20 Euro. Vom Leben der Höhlenmenschen glauben wir zumindest eine grobe Vorstellung zu haben. Man denkt an Männer, die mit primitiven Waffen auf die Jagd gingen. Die Frauen sammelten derweil ein paar Beeren und kümmerten sich um den Nachwuchs. Dass dieses kollektive Bild in unseren Köpfen vielleicht wenig bis gar nichts mit der Lebensrealität der Frauen in der Altsteinzeit zu tun hat, das versucht die französische Frühhistorikerin Marilène Patou-Matisse in ihrem Buch »Weibliche Unsichtbarkeit« zu belegen. Ihre Kernthese lautet, das, was wir über die damaligen Geschlechterrollen zu wissen glauben, basiert oftmals auf sexistischen Interpretationen von Männern aus der Neuzeit. Anne-Kathrin Weber stellt das Buch vor.
Auf Tierrippen oder Teilen aus Geweihen sind sie festgehalten. Bildliche Szenen aus der Altsteinzeit. Ende des 19. Jahrhunderts wurden solche Artefakte aus dem sogenannten Paläolithikum, das von ca. 600.000 bis 10.000 vor Christus reichte, in Höhlen in Frankreich gefunden. Menschen und Tiere sind darauf abgebildet. Manche der Menschenfiguren halten einen geraden Gegenstand in ihrer Hand. Nach Meinung vieler Urhistoriker müsse es sich dabei um eine Waffe handeln, schreibt Marilène Patou-Matisse. Und weil nur männliche Figuren diesen Gegenstand in der Hand hielten, sei für die Forscher klar gewesen, in der Urzeit war die Jagd reine Männersache. Allerdings, für diese früheste Epoche menschlichen Lebens könnte diese Deutung schlichtweg falsch sein, meint die französische Ur- und Frühhistorikerin.
Andere Beobachtungen widersprechen dieser Annahme, etwa die sehr geringe Zahl entsprechender Funde, die Zuschreibung der oft kleinen und nicht mit deutlichen Geschlechtsmerkmalen ausgestatteten Umrisse zu einem bestimmten Geschlecht und die Identifikation einer Waffe anhand eines einzigen geraden Strichs.
Die Erkenntnis, die aus diesem archäologischen Rätsel folgt, ist so ernüchternd wie simpel. Es gibt sehr vieles, was wir über unsere allerersten Vorfahren nicht wissen. Das habe aber Archäologen und Anthropologen bis vor kurzem nicht davon abgehalten, nach Funden fossiler Skelette, Wandmalereien und anderen Kunstgegenständen vorschnelle Rückschlüsse auf die Lebenswirklichkeit der Urmenschen zu ziehen. Rückschlüsse, die, so schreibt die Autorin in ihrem Buch »Weibliche Unsichtbarkeit«, ganz klar auf neuzeitlichen Sexismus und Paternalismus zurückzuführen seien.
Die Urgeschichtsschreibung ist eine junge, erst Mitte des 19. Jahrhunderts entstandene Wissenschaft. Wahrscheinlich haben die Rollen, die beiden Geschlechtern in den ersten Texten dieser neuen Disziplin zugeschrieben wurden, mehr mit der Realität der damaligen Epoche zu tun als mit der Zeit der Höhlenmenschen.
So gäbe es bis heute keine eindeutigen Belege für die These, dass Frauen im Paläolithikum von der Jagd ausgeschlossen waren. Die Autorin macht deutlich, dass diese Tatsache nicht nur für die Geschichtsschreibung wichtig ist. Denn Frauen müssten bis heute gegen einseitige Zuschreibungen ihrer vermeintlichen Natur oder körperlichen Schwäche ankämpfen, die auf jenen Funden aus der Urzeit und auch aus nachfolgenden Epochen basierten. Derzeit gibt es laut der Autorin keine Gewissheit darüber, dass der Status von Frauen in der Urzeit niedriger gewesen sei als derjenige der Männer. Schmuck als Grabbeilage sei beispielsweise sowohl bei männlichen als auch bei weiblichen Skeletten gefunden worden. Die Beispiele der Autorin für vorschnelle archäologische Interpretation betreffen aber nicht nur die Altsteinzeit. Im Jahr 1880 wurde laut Patou-Matisse ein Skelett im Norden der schwedischen Insel Björkö geborgen, zusammen mit einem Schwert, zwei Lanzen, 25 Pfeilen, zwei Pferden und einem Spielbrett mit Figuren. Für die damaligen Experten sei die Sache klar gewesen. Sie hätten geglaubt, die Überreste eines Wikinger-Anführers gefunden zu haben. 2017 sei das Skelett einer DNA-Analyse unterzogen worden. Und, siehe da,
der angebliche Wikingerkrieger aus der Mitte des 10. Jahrhunderts war eine circa 30-jährige Kriegerin von ungefähr 1,70 Meter Größe.
Solche und weitere Forschungsergebnisse reichten durchaus aus, um alte Geschlechterklischees über die Rolle und den Status von Frauen in der Urzeit zu entlarven. Diese Stereotype rühren laut Patou-Matisse auch daher, dass Männer die Archäologie lange Zeit dominierten. Erst nach dem Ersten Weltkrieg habe es die ersten Urhistorikerinnen gegeben. Frauen hätten aber bis in die 1980er Jahre kaum selbst an Ausgrabungen teilgenommen und stattdessen im Labor gearbeitet. Seit den 1970er Jahren stellten VertreterInnen der sogenannten Geschlechterarchäologie die patriarchal geprägten Thesen über die Geschlechterrollen in der Urzeit in Frage. Ein wichtiges Anliegen, das auch Marilène Patou-Matisse teilt, die Abteilung für Ur- und Frühgeschichte des staatlichen Naturkundemuseums in Frankreich leitet. In ihrem Buch bettet sie archäologische Befunde in einen Abriss über Frauenfeindlichkeit und misogyne Gewalt von der Antike bis hin zum 20. Jahrhundert ein. Dies sei der gesellschaftliche Rahmen, auf dem die paternalistischen Deutungen in der Archäologie und der Anthropologie basierten. Sie bietet damit einen zuweilen etwas unstrukturierten und frankreichlastigen Einstieg in die lange Geschichte der Unterdrückung der Frau. Hier findet sich allerdings nichts Neues. Spannend und originell sind jedoch die Kapitel, in denen Marilène Patou-Matisse anhand neuester archäologischer Erkenntnisse althergebrachte Mythen über die vermeintliche Natur der Frau radikal dekonstruiert. Dass sie ihre Thesen eher zurückhaltend formuliert, ist eine große Stärke des Buchs. Diese evidenzbasierte wissenschaftliche Haltung steht in gelungenem Kontrast zu den sexistischen Proklamationen, die sie bloßlegt. Dank Patou-Matisse' Ausführungen wird sehr deutlich, wie unredlich es ist, spärliche archäologische Funde zu ideologisieren. Ihr Fazit könnte weitreichende Strahlkraft auch auf andere Disziplinen haben.
Je mehr wir über die Urgeschichte wissen, umso mehr zeigt sich, dass das Patriarchat keinerlei anthropologische Grundlage hat.
Marilène Patou-Matisse, Weibliche Unsichtbarkeit, wie alles begann. Übersetzt von Stefanie Singh im Hansa Verlag erschienen, 286 Seiten, 24 Euro. Rezensentin war Anne-Kathrin Weber. In diesem Jahr wählt Frankreich einen neuen oder den bisherigen Präsidenten. Neben Marine Le Pen vom Rassemblement National hat sich rechtsaußen noch ein weiterer Kandidat aufgestellt, Éric Zemmour. Seine rechtsextremen Ideen machten den Publizisten und Essayisten bekannt in Frankreich. Offen benutzt er den identitären Begriff der Umvolkung, soll heißen, weiße oder christliche Franzosen würden durch muslimische Einwanderer ersetzt. Ebenso offen verteidigt er die Vichy-Regierung, die im Zweiten Weltkrieg mit Nazi-Deutschland kollaborierte. Kurzum, der 63-Jährige überholt Le Pen rechtsaußen. Allerdings hat Zemmour noch nie ein politisches Amt bekleidet und seine Partei wurde erst jüngst gegründet. Etienne Girard bezeichnet Zemmour als den Radikalisierten, so der Titel seines Buches. Erschienen ist es kurz bevor Zemmour bekannt gab, bei der Präsidentschaftswahl zu kandidieren. Girard ist Leiter des Ressorts Gesellschaft beim moderat-konservativen Wochenmagazin L'Express. Er hat 1,5 Jahre recherchiert und 150 Interviews geführt, um dem Phänomen Zemmour auf den Grund zu gehen. Susanne Krause hat das Buch auf Französisch gelesen.
Bildhaft schildert Etienne Girard eingangs, was Éric Zemmour bislang erreicht hat. Ein Diner letzten Juni in einer Pariser Wohnung. Versammelt ist ein Teil der Crème de la Crème von Frankreichs Unternehmerwelt. Jene, die einen Kandidaten im Rennen um das höchste Amt im Staat auf Siegerkurs bringen können.
Der Tischrunde wird schwindelig. Selbst die Gäste, die bis jetzt mit jeder Äußerung des Redners einverstanden waren, verstummen. Man hört das Silberbesteck klirren. Der letzte Satz von Éric Zemmour wirkt wie ein Kinnhaken. Man muss alle nicht-französischen Vornamen verbieten. Also wirklich, der Fast-Kandidat für die Präsidentschaftswahl zeigt sich ebenso radikal wie im privaten Infokanal CNews. Nur, dass es hier nicht um eine Fernsehshow geht, sondern um Politik. Éric Zemmour spricht von seinem künftigen Gesetzesprogramm. Schon zu Beginn des Abends hatte er vorgewarnt. Das zentrale Thema bei der anstehenden Präsidentschaftswahl, wie auch für die nächsten 30 Jahre, ist die muslimische Einwanderung. Niemand hat wirklich widersprochen. Viele aber brachten vor, auch andere Fragen verdienten Augenmerk. Das wies Zemmour zurück. Das Thema muss durchgedrückt werden, sonst ist unser Land in 30 Jahren halb islamisch. Da wird Gärstoff für einen Bürgerkrieg kreiert.
Die apokalyptische Bürgerkriegsvision verbreitet Zemmour schon seit Jahren. 2014 erschien sein Essay Le Suicide Français, der französische Suizid. Ein Renner, genau wie die folgenden Bücher bis hin zum jüngsten. Frankreich hat sein letztes Wort noch nicht gesprochen. Ein roter Faden durchzieht Zemmours Werk. Frankreich befinde sich im Untergang. Beschuldigte er dafür anfangs die 68er-Bewegung, die Feministinnen, Europa und, hatte sich nun auf den Islam als vorgebliches Hauptübel eingeschossen. Sein Spruch, um Franzose zu werden, müsse ein Muslim seiner Religion abschwören, brachte dem Sohn jüdischer Einwanderer aus Algerien die erste von bisher 2 Verurteilungen wegen Aufruf zum Rassenhass ein.
Kaum je zuvor hat eine Persönlichkeit von solchem Format das Assimilierungsprinzip so auf die Spitze getrieben.
Trotz seiner durchschaubaren identitären Feindbilder und Haltung zähle Zemmour heute zu den einflussreichen Intellektuellen Frankreichs, schreibt Etienne Girard. Und der 63-Jährige sehe sich seit jeher selbst wie eine Romanfigur von Balzac. Das war ein Anlass für sein Biografieprojekt, so Girard.
Et puis j'étais persuadé qu'il aurait un rôle dans l'élection présidentielle.
Zudem war ich überzeugt, Zemmour werde eine Rolle bei der Präsidentschaftswahl spielen, ohne mir anfangs vorstellen zu können, er werde selbst Kandidat sein. Ich dachte eher, er würde den Wahlkampf beeinflussen, denn mit seiner TV-Sendung ist er wirklich zum Propheten für fast das gesamte rechte Parteienspektrum Frankreichs geworden. Bis vor kurzem diktierte er allen Konservativen hier Agenda und Ideen.
Éric Zemmour wuchs nahe Paris auf. Die jüdische Privatschule absolvierte der Junge mit Bravour, genau wie die Pariser Politikhochschule Sciences Po. Dass ihm jedoch das Tor der ENA, Frankreichs Elite-Kaderschmiede, trotz 2 Anläufen verschlossen blieb, habe bei Zemmour tiefe Spuren hinterlassen, wie Girard ausführt. Der Aufstieg begann, als er dank seines Schreibtalents von der Werbung zum Journalismus wechselte. Damals wählte er links. 2008 stieß der Polemiker zum Team der Talkshow Samstagnachts im öffentlich-rechtlichen TV-Sender France 2. Als intellektueller Krawallmacher, der politisch mehr und mehr nach rechts außen rückte. Das machte ihn schnell zum Helden für einen Teil von Frankreichs junger Generation. Strikt konservative 30-Jährige, oftmals aus sehr gutem Elternhaus, streng katholisch, politisch aktiv.
Kaum hatte Zemmour eine Fangemeinde hinter sich, fühlte er sich unverwüstlich. Seine Ideen wurden immer ungenierter, dreister, denn das gefiel seinem Publikum.
Genau wie Trump setzt Zemmour auf gesellschaftliche Polarisierung. Ein Credo auch bei seiner eigenen TV-Show, die er bis vor kurzem allabendlich auf CNews bestritt.
Sa force, c'est la cohérence et la clarté.
Seine Stärke ist Kohärenz und Klarheit des politischen Konzepts. Bei Zemmour ist alles verständlich und klar. Das beweist er auch im Video zur Kandidatur für die Präsidentschaftswahl. Er stellt sich in die Fußstapfen von de Gaulle und von Napoleon, um zu verkünden, er wolle das Frankreich der 1960er Jahre, die gute alte Zeit, wieder auferstehen lassen, die so viele konservative Franzosen vermissen.
Zemmour inszeniert sich als Retter Frankreichs. Ihm, tönt er, werde es gelingen, das gesamte konservative Spektrum im Land zu vereinen. Ein hochgestecktes Ziel, das dem grenzenlosen Ehrgeiz des Polemikers entspringe, so Girard. Sein Buch empfiehlt nicht nur die Tageszeitung Le Monde als Pflichtlektüre, um dem Phänomen Zemmour auf den Grund zu gehen. Denn es beschreibt akribisch, wer zu den Dunstkreisen rund um Zemmour gehört. Für deutsche Leserinnen und Leser eher zu detailliert. Doch auch ihnen vermittelt Girard eine Botschaft. Der Fall Zemmour zeige, wie sehr Frankreich nach rechts gerutscht sei, sich radikalisiert habe. Sein Buch gewidmet hat Etienne Girard zwei Auschwitz-Deportierten, seinen Urgroßeltern.
Susanne Krause besprach Etienne Girard, Le Radicalisé, Enquête sur Éric Zemmour, der Radikalisierte, Untersuchung über Éric Zemmour, nur auf Französisch erhältlich, im Verlag Seuil erschienen, 224 Seiten, 19 Euro. Und das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag geht es um die Situation der Uiguren in China. Ein Volk verschwindet, heißt das Buch. Und wir stellen Ihnen das Buch von Anna Ardin vor. Sie stellt WikiLeaks-Gründer Assange und vor allem sein Verhalten von einer anderen Seite vor. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.